Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich so heute Morgen beim Nachrichten hören. Yeah, Deutschlands CO2-Emissionen überraschend stark gesunken. Gute Nachrichten fürs Klima. Die gibt's ja wirklich selten. Gibt's mal einen Applaus. Aber gibt's denn wirklich Grund zum Feiern? Oder eher so sarcastic clapping. Klären wir gleich. Und es ist tatsächlich schon 5 Jahre her, dass wir alle Charlie waren. Je suis Charlie getrendet ist als Hashtag aus erschütterndem Anlass. Damals, da haben islamistische Terroristen die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gestürmt in Paris und 12 Menschen getötet, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten des Landes. Das hat Frankreich nachhaltig erschüttert bis heute und auch die Satirewelt, die sich zunehmend als bedrohte Art empfindet. Hören wir gleich von einem Cartoonisten, dessen Stimme man vielleicht nicht kennt, bestimmt aber seine Karikaturen. Der Tag am 7. Januar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. 40% weniger Kohlendioxid bis Ende des Jahres im Vergleich zu vor 30 Jahren, 1990. Ich weiß gar nicht, wie oft wir diesen Satz alle schon gehört haben, ich ihn schon vorgelesen habe. Das ist sie, die bekannte Zielmarke der Bundesregierung in Sachen Klimapolitik, die zwischendurch dann aber selbst zu pessimistisch war, um noch dran zu glauben, dass wir das überhaupt schaffen können in Deutschland. Da haut die Nachricht natürlich alle vom Hocker. Können wir ja vielleicht doch schaffen. 35%, die kriegen wir nämlich jetzt schon hin. Und im vergangenen Jahr hat Deutschland viel weniger CO2 in die Welt geblasen als befürchtet. Ein Rekordtief. Toll. Gemessen und ausgerechnet hat das die Denkfabrik Agora Energiewende. Und ich kann jetzt drüber sprechen mit Georg Erik, dem Kollegen aus der Umweltredaktion. Ich sage erstmal Hallo. Hallo Georg.
Hallo Sarah.
Ja, und bei dir heute Morgen, wie muss ich mir das so vorstellen, knallten da die Sektkorken. Freudentänzchen.
Na, Sekt trinke ich morgens nicht vor der Arbeit. Aber ich war schon erfreut. Das ist eine gute Nachricht. Ungefähr 6% weniger CO2-Ausstoß als im Jahr zuvor. Das ist schon ein richtiger Fortschritt. Und auch wenn der sich nur in einem Bereich abgespielt hat, das ist mehr, als man noch vor einiger Zeit erwarten konnte. Auch wenn es nicht ganz so überraschend war, im Emissionshandel sind die Preise ja deutlich gestiegen. Und das wirkt einfach.
Okay, also für dich als jemand, der sich da eben auskennt, nicht ganz so überraschend wie jetzt vielleicht für andere, mich, die hier morgens die Zeitung aufgeschlagen haben. Du sagst jetzt vor allem in einem Bereich. In welchem denn? Also wo hat sich da was positiv entwickelt?
Es hat sich ausschließlich was entwickelt im Bereich Stromerzeugung. Da ist der Ausstoß von Treibhausgasen ganz, ganz stark zurückgegangen. Parallel dazu oder als Ursache davon die Kohleverstromung. Über 30% weniger Strom aus Steinkohle, 23% weniger Strom aus Braunkohle. Das ist richtig viel. Und das ist darauf zurückzuführen, dass im europäischen Emissionshandel die Preise deutlich gestiegen sind. Das Recht, eine Tonne CO2 in die Luft zu blasen, kostet die Stromerzeuger. Und da ist pro Tonne CO2 der Preis inzwischen bei über 24 Euro. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Mhm. Jahrelang waren die Preise so zwischen 5 und 10 Euro. Das war kein Anreiz, irgendwas zu investieren und sich in irgendeiner Weise umzustellen. Aber seitdem die Preise steigen, weil die Europäische Union den Markt verknappt hat, Zertifikate aus dem Markt rausgenommen hat, seitdem stellen sich die Stromerzeuger verstärkt um, nutzen erneuerbaren Strom, schalten Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke ab, schalten um auf Gaskraftwerke, das sind auch konventionelle Kraftwerke, aber die erzeugen weniger CO2 und das führt dann zu ganz deutlichen Veränderungen.
Ja, das klingt natürlich erstmal so, als könnte, wenn jetzt da neben an der europäischen Strombörse sich das so positiv entwickelt, die hat ja irgendwann mal die Politik angestoßen, diese Entwicklung, die kann dann also jetzt sich diesen Erfolg auf die Habenseite schreiben und kann sagen, wir haben hier für den Klimaschutz gesorgt.
Ja, das kann die Europäische Union sagen. Die Strombörse ist eine europäische Einrichtung und die haben da richtige Entscheidungen getroffen. Wenn man die Klimaschutzziele erreichen will, müssen sie vielleicht nochmal nachdrehen. Aber der Trend stimmt.
Richtige Richtung. Ja, okay. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar andere Bereiche, die irgendwie klimaschädliche Dinge anrichten, außer Strom. Da schwingt ja auch schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen das Aber mit, in dem, was du auch so sagst. Also da gibt es noch ein paar Bereiche, da sieht so suboptimal aus, ne? Ich weiß zum Beispiel, also dicke Autos, die boomen weiterhin, ne?
Ja, wer auf die Straße geht, sieht das ja, dass ich da nichts tun kann. Die Autos werden immer dicker. Das vergangene Jahr hat einen Zulassungsrekord in Deutschland bei SUVs gebracht und die PS-Ausstattung wird auch immer größer. Die Motorentechnik macht ja große Fortschritte, auch beim möglichen Spritsparen, aber das wird dazu genutzt, immer mehr Tonnen zu bewegen, anstatt weniger Liter Benzin auf 100 Kilometer. Und deswegen sind die Emissionen im Verkehr sogar noch gestiegen. Es gibt ja das Elektroauto als Hoffnungsträger, aber das ist noch in ganz geringem Umfang verbreitet. Ich habe den Eindruck, dass der Markt sich da gerade anfängt zu drehen. Das hat auf die aktuelle Emissionsbilanz noch keinen Einfluss. Und in anderen Bereichen sieht es ähnlich aus. Man nimmt zum Beispiel Bauen und Wohnen. Die CO2-Emissionen aus dem Bereich sind auch sogar gestiegen, vermutlich weil die Leute Vorräte aufgestockt haben, denn das Jahr 2019 war relativ warm, sodass man gar nicht so viel heizen musste. Und auch in der Industrie kommt der Klimaschutz, die Umstellung auf klimaneutrales Produzieren, nicht so richtig in die Gänge.
Okay, das erklärt vielleicht auch so die ein bisschen verhaltene Reaktion der deutschen Politik heute. Also da war jetzt keiner, habe ich zumindest nicht gehört, der sagt, ja, das haben wir als Bundesregierung klasse hingekriegt mit unseren Klimaschutzzielen. Also die backen eher auch noch kleine Brötchen.
Ja, denn die Bundesregierung kann da relativ wenig zu. Vielleicht schon zur Verknappung der Zertifikate im europäischen Emissionshandel. Da musste Deutschland ja auch sein Votum zu abgeben. Aber die deutsche Politik hat diesen Erfolg nicht verursacht. Aber immerhin kann man sagen, wenn wir jetzt den CO2-Preis kriegen, auch für die anderen Sektoren, 2021 soll es ja losgehen mit 25 Euro pro Tonne, das ist ein Anfang, der auch in diesen Bereichen dann wirken kann.
Und gleichzeitig in diesen Bereichen, also wenn wir da auf den Strom schauen, also da steht ja jetzt auch einiges an. Wir haben zum Beispiel ein Ende des Atomstroms, was bald ansteht, 2022. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich glaube, das ist so, ja. Und gleichzeitig haben wir aber noch ziemlich viele Atomkraftwerke am Meiler, am Strom, beziehungsweise wir beziehen noch ganz schön viel Prozent unseres Stroms aus Atomkraft. Haben wir genug Alternativen, die da bereitstehen?
Nein, haben wir nicht. Die Atomkraft scheidet aus, die ist ja auch CO2-frei, zumindest im laufenden Betrieb. Erzeugt ein Atomkraftwerk ziemlich wenig Strom. Erzeugt ein Atomkraftwerk ziemlich wenig CO2, nämlich und in dem Prozess eigentlich überhaupt kein CO2. Wenn die abgeschaltet werden, dann müssen die ersetzt werden. Und dazu ist ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. Das heißt mehr Windanlagen, mehr Solaranlagen. Und bei der Windkraft stockt es ja momentan fast total. Es gibt ja Abstandsregeln, die dafür sorgen, dass wenig Windräder gebaut werden. Und es gibt viele Klagen gegen neue Windräder. Es gibt ganz, ganz wenig Neubau.
Da muss Geld, mit dem jetzt geködert werden soll. Ne?
Sich die Bundesregierung was einfallen lassen. Da gibt es ja auch solche Vorschläge wie das Windbürgergeld oder die Anwohner in irgendeiner Weise direkt davon profitieren. Aber das ist ein ganz großes Problem der Energiewende. Die schnelle Umstellung im vergangenen Jahr war dadurch möglich, dass genügend Alternativen vorhanden waren. Wir haben Überkapazitäten auf dem Strommarkt und umweltfreundliche Kapazitäten für die Zukunft. Die muss man erst noch mal schaffen. Man muss neue Solaranlagen bauen. Das geht ja bei großen Anlagen derzeit durch Ausschreibungen. Da müssen die Volumina erhöht werden. Und von Windrädern habe ich schon gesprochen. Da ist ein ganz, ganz anderes Tempo erforderlich, zumal ja der Strombedarf voraussichtlich auch wächst. Wenn Autos künftig elektrisch fahren, dann wächst dadurch der Strombedarf. Heizungen sollen künftig nicht mehr mit Öl und perspektivisch auch nicht mehr mit Gas laufen, sondern auch mit Strom. Da ist bessere Wärmedämmung gefragt, dass man nicht mehr so viel heizen muss, aber der Rest soll auch über Strom laufen. Und dadurch wird der Strombedarf wachsen. In der Industrie wird der Strombedarf wachsen, wenn CO2-intensive Prozesse durch stromintensive Prozesse ersetzt werden. Also da ist mehr Zubau gefragt, als man sich das derzeit noch denkt.
Klingt auf jeden Fall so, als sei es vielleicht noch ein bisschen früh, dass ich mich jetzt hier in den SUV setze und erstmal irgendwie zum Flughafen fliege für den Shopping-Trip nach Ibiza. Also es ist noch viel zu tun.
Da ist noch jede Menge zu tun, ja.
Verstehst du denn vor so einem Hintergrund, das ist eine Schlagzeile, die hat jetzt, da hat jetzt das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, das ist aber eine zeitliche Koinzidenz, dass Fridays for Future zum Beispiel in Köln jetzt heute sagen, wir gehen freitags nicht mehr demonstrieren, weil unser eigentliches Ziel, nämlich Aufmerksamkeit zu generieren, das haben wir erreicht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch leider gesehen, dass die Politik nicht so richtig viel macht und deswegen gehen die jetzt freitags nicht mehr demonstrieren. Also wie findest du das?
Ja, sie müssten sich was anderes einfallen lassen. Ich glaube, dass diese Freitagsdemonstrationen sich irgendwann in puncto Aufmerksamkeit auch abnutzen. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist da, aber die Aufmerksamkeit lässt auch nach, wenn man Jahr aus Jahr ein immer dasselbe macht. Aber das Ziel in puncto besserer Klimaschutz ist eigentlich noch nicht, zumindest nicht in hinreichendem Maße erreicht. Das Ziel der Bundesregierung für 2020 war ja auch 40% weniger CO2 und nicht etwa 35%, wie wir es jetzt erreicht haben. Das heißt, von solchen Zielen sind wir noch weit entfernt. Und die Schüler müssen sich dann was anderes einfallen lassen, wenn sie weiter was zum Klimaschutz beitragen wollen. Vielleicht gibt es bessere Ideen.
Ja, die Schüler, wir alle zusammen. Klingt doch gut. Überlegen wir mal gemeinsam. Dank dir, Georg.
Bitte.
Die vergangenen 5 Jahre waren für Charlie Hebdo hammerhart, erschöpfend für das ganze Team. So schreibt es der Chefredakteur Ries in der Gedenkausgabe in der aktuellen. Und da braucht es ja auch wirklich nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Er schickt aber auch direkt noch eine kämpferische Botschaft hinterher im Leitartikel. Wer gedacht hat, dass das Massaker die Redaktion diskreter gemacht hätte, der hat sich getäuscht. Das Titelbild zeigt, was er genau damit meint. Ein Zeichner liegt auf dem Boden, Arme, Beine, Zunge werden durch ein riesiges, überdimensionales Handy zerquetscht. Darauf sieht man Twitter, Facebook-Apps, die sind zu erkennen. Die neuen Gesichter der Zensur und die neuen Diktaturen werden da im Titel angeprangert. Was er damit meinen könnte, wie der Anschlag auf das Satiremagazin auch die Arbeit von Karikaturisten in Deutschland verändert hat, das kann ich jetzt mal aus erster Hand fragen. Am Telefon ist Till Mette, Cartoonist und Maler, zeichnet seit 25 Jahren exklusiv für den Stern, hat die Taz in Bremen mitgegründet, so viel mal zur Bio und hallo nach Hamburg.
Hallo.
Till, das ist jetzt 5 Jahre her auf den Tag genau. Weißt du noch, was du damals gedacht hast, als du von den Anschlägen in Paris erfahren hast?
Ja klar, das ist ein Moment gewesen, den wird man auch nicht oder den werde ich nicht vergessen. Und zwar, der war auch unglaublich absurd. Ich habe in einem Fitnessstudio auf dem Laufband gestanden, morgens um 9 oder 9:30 war das. Und habe Nachrichten geguckt, diese Fitnessbänder haben da so Fernseher und da habe ich Nachrichten, beim Laufen habe ich Nachrichten geguckt und auf einmal merkte ich, diese Bilder aus Paris kamen und da war noch nicht klar, was ist und ich hatte aber, also man hat manchmal so ein Gefühl, dass es um Charlie Hebdo geht und da war das noch nicht klar und ich hatte sofort das Gefühl, dass es Charlie Hebdo, ich habe lange in New York gelebt, ich habe auch 9/11 in New York erlebt und das war ehrlich gesagt von der Emotionalität und von dem war es das Gleiche, ob es natürlich von den Ausmaßen deutlich anders war, aber als Karikaturist oder als Cartoonist kam das schon sehr, sehr, sehr emotional, hatte man einen sehr emotionalen Tag, als das passierte.
Das kann ich mir vorstellen. Und warum hast du da instinktiv sofort gewusst, dass ausgerechnet jetzt eine Satirezeitschrift zum Ziel eines solchen Angriffs geworden ist?
Also die Zäsur für uns Cartoonisten, die liegt eigentlich 10 Jahre vorher. Und zwar, das ist 2005, die Auseinandersetzung um die Mohammed-Karikaturen.
In Dänemark.
Die dänischen Karikaturen. Mhm. Das ist 10 Jahre vorher gewesen. Ich war auch ein paar Mal eingeladen auf Podiumsdiskussionen. Es ging immer darum, was die Karikatur verursacht hat und was sich geändert hat. Und die Diskussion um die Zensur ist eigentlich schon älter. Und es war, in dem Zusammenhang hat Charlie Hebdo natürlich immer tapfer weitergemacht und sich nicht beirren lassen von dieser irrwitzigen Diskussion.
Du hast jetzt gerade von Zensur gesprochen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Deine erste Karikatur nach Charlie Hebdo, das war ja ein Zeichner, den du gemalt hast, dem steckte eine Schere im Kopf. Hast du die bei deiner Arbeit danach tatsächlich gespürt oder eher so ein jetzt erst recht?
Das ist nicht ganz richtig. Die erste Zeichnung, die ich gemacht habe, war sozusagen eine Zeichnung, wo ich selber Mohammed gezeichnet hatte. Mhm. Und zwar aus blankem Entsetzen und Protest, dass man dass das nicht mehr möglich sein darf. Diese Zeichnung ist aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
Ah ja.
Dann haben wir darüber geredet, was zeichnen wir, was ist eigentlich, und dann man ist immer schlecht beraten, wenn man nur emotional reagiert. Das heißt, die erste unmittelbare Reaktion ist eigentlich eine schlechte Reaktion, weil sie zu emotional ist und Quatsch ist. Man muss da schon ein bisschen mehr drüber nachdenken. Die Zeit nach dem Attentat war ja die der großen Solidarität. Man wird ja auch nie das Bild vergessen, wo Macron, Merkel und Erdogan Hand in Hand die Champs-Élysées runtermarschieren in Solidarität mit den erschossenen Zeichnern. Mhm. Im Nachhinein ist dieses Bild so absurd und so lächerlich und so verlogen, dass es wirklich fast peinlich ist, sich dieses Bild nochmal anzugucken oder in Erinnerung zu rufen.
War das eine leere Hülse, oder?
Es ist eines der verlogensten Bilder, die es wahrscheinlich in den letzten Jahren gegeben hat. Diese Art der Solidarität, die hat natürlich nie gestimmt. Erdogan hat in seinem Land massenhaft Journalisten eingesperrt, Karikaturisten verhaftet. Es ist wirklich ein völliger Hohn, was dieses Bild signalisieren soll und was es tatsächlich eigentlich aussagt.
Du selbst hast ja bei der Je suis Charlie, da hast du ja sofort auch im Netz mitgemacht, auch das habe ich gelesen, das war so deine erste Reaktion, ne? Du hast das auch sofort geteilt und gesagt, klar, unter dem Hashtag, da solidarisiere ich mich. Jetzt bist du aber nochmal anders als die drei Staats- und Regierungschefs, du machst denselben Job einfach wie die Kollegen, die da jetzt gerade umgebracht wurden. Hast du da kein mulmiges Gefühl gehabt?
Nein, man muss wirklich da auch trennen. Also Deutschland hatte nie diese Art von Bedrohungslage wie in anderen Ländern. Also ich glaube, ganz vorne sind Mexiko und Türkei und China, also wo es eine Bedrohungslage für Journalisten und Zeichner gibt, die deutlich, deutlich höher ist. Deswegen wäre es albern, die sagen, man hätte sich bedroht gefühlt oder man hätte Angst haben müssen. Das ist totaler Quatsch.
Hast du selber denn noch nie eine Bedrohungssituation empfunden? Also bist du selber dann noch nie zum Ziel von Angriffen geworden? Also ich meine, deine Cartoons, da
geht es
geht's ja auch also manchmal zur Sache.
Es gibt zwei unterschiedliche Arten. Es gibt natürlich Kritik, Leute, die sich aufregen, das ist normal, das hat es immer gegeben. Und es gibt Bedrohung, das ist was anderes. Eine Bedrohung ist, die geht gegen Leib und Leben, da muss man unterscheiden. Kritik gibt es immer, hat es immer gegeben, habe ich natürlich auch erfahren.
Aber du hast dich auch noch nie verbal bedroht gefühlt?
Ja, es gab einmal, aber das ist nur online. Verbal, also mir hat das nie einer gesagt, aber sozusagen geschrieben hat mir einer schon mal, dass er mich, also wenn er mich sehen würde, würde er mich irgendwie, das war aber eine Online-Geschichte und ich habe das ist auch schon länger her und dann habe ich immer gesagt, naja, online sind die Leute besoffen und hauen da irgendwas in die Tasten. Ich habe es auch nicht ernst genommen, aber ich habe geguckt, wo der saß und der saß in Heidelberg. Da habe ich gesagt, das ist ein weiter Weg bis Hamburg, ich war sich dann beruhigt.
Nur ganz kurz, also ich will ja jetzt nicht zusätzlich irgendwie Angst machen oder so, aber natürlich schlägt da mal bei mir sofort der Radar an, weil ich meine nur online, also wir haben ja gesehen, wie schnell eben auch aus Sprache, aus Worten eben Taten werden können und online, das ist jetzt ja nicht nur digital, sondern es ist schon auch oft ziemlich real, was da passiert.
Ja, aber man muss wirklich auch vergleichen mit anderen Ländern, also da ist in Deutschland, es hat diese Angriffe einfach nicht gegeben. Und es ist allerdings, was das Erschreckende ist, es gibt eine Tendenz, dass die Bedrohungslagen höher werden. Also die Aufregung wird höher. Es gibt, ich will das mal überspitzt an einem Beispiel sagen, in Deutschland gibt es zwei Arten von Firewalls, die uns vor im jetzt konkreten Fall rechten Angriffen beschützen. Das eine Modell, das ist die Tür der Synagoge in Halle, die gehalten hat, also der einen massiven Angriff Widerstand entgegengesetzt hat. Die andere Firewall heißt Tomburo in Köln. Die hat nicht mal ein paar Anrufen von älteren Mitmenschen gehalten. Die ist sofort umgefallen. Das ist im Augenblick unsere Situation, dass wir damit leben müssen, dass Leute, die eigentlich für die Sache der Journalisten, für die Freiheit der Meinung, für die Interessen der freien Presse eintreten, dass die nicht mehr sichere Kandidaten sind, dass man sich nicht auf solche Leute mehr verlassen kann.
Hm. Lass mich das nur ganz kurz ergänzen, vielleicht für die paar Leute, die tatsächlich da draußen sitzen und den Hashtag Omagate jetzt nicht mitbekommen haben. Ne? Tomburo ist ja eben der Intendant des WDRs, dann jetzt auch von der gesamten ARD. Und der Vorwurf, dem er sich aussetzen muss, ist eben, dass einige Journalisten sagen, sie fühlen sich da von ihm nicht genug geschützt, wenn sie eben zum Ziel eines Shitstorms werden. Da geht es ja um dieses Umweltsaulied.
Ja, also, er hat seine Mitarbeiter im Stich gelassen. Das muss man
einfach
sagen. Das ist ein großes Problem. Und das ist die Frage. Ich will gar nicht auf das Thema eingehen, weil das ist nicht das Thema. Aber wir leben in einer Zeit, in einer sehr aufgeregten Zeit, wo Leute sich sehr schnell echauffieren und dann sehr schnell Sachen in den Computer reintippen. Wahrscheinlich, was sie auch vielleicht eine Stunde später bereuen würden. Aber das ist dann in der Welt.
Ja, nur lass mich da nochmal einhaken, weil ich meine, das widerlegt so ein bisschen deine These von wegen nur online und ist dann wieder aus der Welt. Weil ich meine, da war es in dem Fall ja so, dass jetzt an zwei Wochenenden hintereinander rechte Gruppen vom WDR aufmarschiert sind. Ne? Und also es ist jetzt ja zu nichts, zu keinen Handgreiflichkeiten im größeren Sinne gekommen. Aber es gab ganz reale Morddrohungen gegen die beteiligten JournalistInnen beim WDR. Also das ist doch schon eine Bedrohungslage, die dann wieder sehr real ist, oder Till?
Also ich erlebe das auch, dass es eine deutliche Steigerung gibt. Also dass wir nicht mehr in den seligen Zeiten leben, wo man sagen kann, man ist, wird nicht bedroht, das stimmt nicht. Es gibt diese Sachen, aber die sind, das ist eine Steigerung, die sich wirklich, ich würde fast sagen, in den letzten anderthalb Jahren drastisch, die man drastisch spürt. Da hast du recht, also das finde ich auch unglaublich, dass es solche Sachen möglich sind und dass dem nicht absolut entgegengetreten werden und dass ein Tomburo da nicht sich vor seine Leute stellt. Das finde ich unglaublich.
Um nochmal auf dein Metier zu kommen, hast du denn diesen Rückhalt, den du da jetzt an der Stelle vermisst hast, hast du den in deinem Berufsleben immer gespürt? Von deinen Arbeitgebern?
Also ich habe ihn gespürt und ich erwarte den auch von der Chefredaktion. Das kann aber jeder eigentlich erwarten, dass die Chefredaktion sich hinter jemanden stellt. Ich habe das in zwei Beispielen auch so erlebt, dass die Chefredaktion sich hinter mich gestellt hat. Ich muss aber auch sagen, dass das war für mich total selbstverständlich. Das ist die Aufgabe eines Chefredakteurs, sich hinter seine Leute zu stellen. Es gibt aber zwei Arten der ich will jetzt nicht sagen der Bedrohung, aber dieser empörenden Ansprache, ich sag's mal ganz gelinde. Das sind die Leute, die Leser, die klassischen Leser, ich zeichne ja für den Stern, und der Sternleser, der klassische Sternleser, ist ein linksliberaler, wahrscheinlich etwas älterer Leser, der weiß, was Karikatur kann, was sie nicht kann, was sie soll, und der ist sozusagen ein erzogener Leser. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber der hat den Code, den eine Zeichnung rüberbringen soll, hat er verstanden. Und zwar, weil die Zeichnungen schon seit 70 Jahren im Stern sind. Also der weiß, wie man damit umgeht. Wenn eine Zeichnung diesen Kontext verlässt und wenn diese gleiche Zeichnung online gestellt wird, über Social Media läuft, dann erreicht es völlig neue Gruppen, die diesen Code nicht kennen. Und dann können Shitstorms generiert werden, die in der analogen Welt überhaupt nicht denkbar wären. Deswegen, all das, was wir jetzt erleben, hat auch wirklich mit den neuen Medien zu tun, mit Social Media zu tun, aber auch damit, wie Leute organisiert sind. Und wir erleben gerade, dass die Rechten deutlich besser organisiert sind als wir, als der gesamte Rest. Und zwar deswegen, weil sie einfacher mit Lügen hantieren, einfacher mit Propaganda hantieren und weil sie nicht das Problem haben, dass sie sich um Fakten oder Wahrheit kümmern müssen.
Ja, das muss ich jetzt auch wieder an den Hashtag Omagate denken, weil eben ja rechte Gruppen, so war das ja in dem Fall, die Empörung einfach auch genutzt haben gezielt, um eben gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu hetzen, was sie ja sowieso
klar.
machen.
Also da ist sofort dann Lügenpresse und wie heißt es, Gebühren, wie heißt das
bei GEZ wird es noch genannt, obwohl es eigentlich offiziell ja gar nicht mehr so heißt.
Ja, ja,
ne?
Also
genau, ja, so nennen sie es. Ja, ja.
Diese Linksverliften, also da ist man ja schnell dabei.
Aber beobachtest du dieses Muster häufiger, dass eben solche Anlässe genutzt werden, um da gezielt zu manipulieren und eine eigene Agenda durchzusetzen? Also dass es sozusagen vom eigentlichen Thema der satirischen Zeichnung weggeht?
Ja, klar, das erleben wir alle. Also das natürlich erlebe ich das auch. Die Frage ist nur, was hat das für Konsequenzen auf unsere Arbeit? Und ich merke bei vielen Karikaturisten, ich merke, dass es Themen gibt, die so derartig tabuisiert sind, dass man sich nicht mehr traut, dazu was zu zeichnen.
Welche sind das denn? Und welche Gruppen fühlen sich da besonders schnell angegriffen vielleicht?
Also es gibt natürlich die großen, großen Tabuthemen. Durch Charlie Hebdo sind natürlich alle Themen der Migration, was Muslime angeht, ist ein Tabuthema. Ich sage es jetzt mal für in diesem linksliberalen Spektrum ist das ein Tabuthema. Bei Rechten nicht, die hauen natürlich drauf. Für die ist das ein gefundenes Fressen. Mhm. Aber ich rede jetzt mal über Linksliberale. Dann die andere Sache ist ein großes Tabuthema oder ein schwieriges Thema, das ist die israelische Sicherheitspolitik, alles was mit dem Thema Israel zu tun hat. Das andere große Thema innerhalb der Linken ist natürlich auch die ganze Ökodebatte, ob die richtig ist oder falsch. Das sind jetzt drei große Themenkomplexe, da könnte man jetzt drauf eingehen. Und die sind alle Shitstorm geeignet für unglaublichen Ausmaß. Wenn man in irgendeiner Sache sich kritisch äußert, dass sofort innerhalb des linksliberalen Milieus der Vorwurf kommt, dass man AfD-nahe ist, was zu einer Situation führt, wo viele Zeichner sich auch nicht mehr trauen und wo die Situation der Angst ist.
Kannst du denn verstehen, also erstmal, ich wollte das jetzt gar nicht so abbügeln, weil wenn du da von einer Angst sprichst, das ist natürlich ernst zu nehmen und das ist erstmal, ja, ist natürlich erstmal tragisch, dass das so ist. Aber kannst du verstehen, warum überhaupt Karikaturen, warum Satire die Gemüter so erhitzt oder ist vielleicht sogar genau das eben ja auch das Ziel deiner Arbeit?
Ja, klar kann ich das verstehen. Ich arbeite ja seit 40 Jahren als Karikaturist und eine Karikatur lebt davon, dass sie auch eine emotionale Botschaft hat. Und zwar die Emotionalität liegt nicht im Thema, sondern sie liegt in der Art, wie eine Zeichnung rüberkommt. Eine Zeichnung kommt auch sehr emotional rüber. Und das ist das, was zum Beispiel ein gesprochenes Wort gar nicht ausdrücken kann, aber eine Zeichnung ausdrücken kann. Eine Zeichnung kann eine Stimmung ausdrücken. Das Problem bei dieser Stimmung ist, ich kann zwar eine Stimmung zeichnen, aber ich kann nicht definieren, wie diese Stimmung beim Rezipienten ankommt. Das heißt, da habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Und die Kontrolle habe ich beim gesprochenen Wort oder beim geschriebenen Wort deutlich höher als bei ein künstlerisches Produkt wie einer Karikatur.
Aber was ist das Ziel? Also erstmal auf jeden Fall so eine Emotion, ein Gefühl auszulösen, egal
nein,
welches.
Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel, also für mich, meine Wahrnehmung ist, die Zeichnung hat auch den großen Stellenwert, muss die Unterhaltung haben. Die Zeichnung soll unterhalten und sie soll komisch sein und sie soll auch, die Leute sollen auch lachen darüber. Aber dieses Lachen ist zweischneidig. Das Lachen ist auch ist auch oft ein Lachen über jemanden. Und da kann es beleidigend werden oder da kann es provozierend werden.
Vor allem, wenn man nicht über sich selber lachen kann. Ja.
Genau. Und da liegt eben das Empörungspotenzial. Und deswegen muss ich in meiner Wahrnehmung oder in der Rückschau auf die letzten 5 Jahre seit Charlie Hebdo hat sich eine Ängstlichkeit breit gemacht, bei allen Beteiligten, und zwar vom Redakteur angefangen, der Sachen durchwinken muss oder verteidigen muss, der auch dann sich nicht mehr traut, Sachen zu drucken.
Ja, die New York Times selber. Zum Beispiel, ne? Die New York Times macht keine Zeichnungen mehr, keine Karikaturen.
Zum Beispiel hat sich verabschiedet, weil die Zeichnungen zu viele Shitstorms generieren. Beim Spiegel, der Spiegel hatte bis vor kurzem, bis vor 3 Monaten, hatten die 3 Zeichner. Das war Kitty Hawk, Greta und Lenz und Schapat. Die haben die beiden deutschen Zeichner gefeuert und haben sich auf den sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, den Schweizer Schapat beizubehalten, der aber auch die Zeichnung macht, die am wenigsten kontrovers sind. Der Spiegel hat es gemacht. Also sozusagen, das geht sehr weit. Also das ist nicht nur die New York Times. Ich bin sehr happy, dass der Stern das jetzt nicht mitgemacht hat. Der Stern hält dazu zu seiner Tradition, dass die Karikaturen einen großen Stellenwert hat. Da muss ich sagen, dass ich doch zu den Glücklichen gehöre, wo diese Art Zeitgeist sich nicht durchgesetzt hat.
Klingt wirklich nach einem schweren Stand für Satire heute. Haben Karikaturen denn deiner Meinung nach eine Zukunft?
Also es gibt 2 Bedrohungsszenarien. Das eine Bedrohungsszenario, Szenarium, ne? Sagt man.
Szenario.
Das eine Szenario ist die Kontroverse, in der wir im Augenblick stehen, dass die Leute ängstlicher werden. Das ist definitiv ein Szenario. Das andere, aber fast viel wichtigere, ist ein ökonomisches. Die Zeitungen sind unglaublich bedroht, dadurch, dass die Leser wegbleiben. Die Leser bezahlen nicht mehr für den Content. Das betrifft Fotografen, freie Redakteure, Journalisten, aber auch natürlich Karikaturisten. Und wenn die nicht mehr bezahlt werden, dann ist es kein Beruf mehr. Und dann kann man nicht davon leben. Und dann ist die Existenzgrundlage für diese Leute verschwunden. Und das ist meiner Ansicht nach fast die viel größere Bedrohung, die sozusagen still und heimlich durch die kalte Küche kommt, wo die Existenzgrundlage einfach oder die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen wird. Den Streit, den kann man aushalten, aber die ökonomische Basis, wenn die weg ist, das ist fast die größere Bedrohung im Augenblick.
Trotzdem noch mal ganz kurz zum Abschluss, Till, einfach noch mal auf den Streit, um auf den noch mal zu sprechen zu kommen. Es ist ja alles, dreht sich ja eigentlich immer wieder in der Diskussion um die Kernfrage, was darf Satire? Darf sie denn deiner Meinung nach alles oder gibt es da auch für dich Grenzen?
Also das ist, man sagt immer, alle sagen in dieser Antwort immer das Gleiche. Satire darf alles im Rahmen der freiheitlich-rechtlichen Grundordnung. Das heißt, das, was gesetzwidrig ist, darf man nicht. Alles andere darf man. Natürlich ist das so. Also das ist letztendlich die ultimative Antwort. Ich darf nicht, viele andere Sachen sind Geschmackssachen. Wenn ich zum Beispiel mich als Karikaturist entscheide, kleine Leute fertig zu machen, ja, darf ich wahrscheinlich auch, aber das ist geschmacklos. Und das verbietet einem eigentlich die Kinderstube. So sollte man denken. Aber offensichtlich bei vielen Leuten funktioniert das nicht mehr.
Hat ja jeder eine andere Kinderstube gehabt, ne? Möchte ich mal
sagen. Die haben offensichtlich da eine andere Kinderstube oder diese gesamte, der ethische Code funktioniert nicht mehr. Aber eigentlich alles, man darf alles machen, auch Geschmacklosigkeiten darf man machen. Ob man sie dann macht, ist eine Frage, ja, wirklich der Kinderstube oder das, wie unsere moralischen Grenzen gerade ticken.
Aber da hast du auch für dich schon mal gesagt, ich mache das nicht. Also wenn irgendwie ein Auftraggeber auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe da so eine Idee, ganz was Knackiges, dass du gesagt hast, nee, auf gar keinen Fall, es geht gegen den Strich.
Also ich habe das noch nie gemacht, dass mir einer in die Feder diktiert hat. Ich habe immer, bevor der überhaupt den Mund aufgemacht hat, habe ich gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Und das heißt, also alle meine Zeichnungen habe ich selber zu verantworten. Die sind mir selber eingefallen. Und das heißt, solche Sachen, da bin ich nicht der richtige Typ dafür. Ich mache die Sachen, die ich zeichne. Gott sei Dank quatscht mir keiner rein. Also das ist... Ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich wahrscheinlich einer von den wenigen bin, die das noch machen können, was sie wollen.
Du, klasse, Till, das freut mich total für dich und bringt mich darauf, mal auf die Uhr zu gucken. Also wir haben jetzt schon echt wahnsinnig lange gequatscht. Ich könnte wahrscheinlich länger. Nö, überhaupt nicht sorry, sondern ich fand's klasse. Und ich werde es auch in voller Schönheit hier drin lassen, weil das ist nämlich meine Freiheit. Mir quatscht hier auch keiner rein und deswegen landet das so im Podcast. Till, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, danke. War ein schönes Gespräch. Hat mir sehr gefallen.
Ja, schön, freut mich. Der Tag am 7. Januar 2020. Bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielleicht nochmal die E-Mail-Adresse durchzugeben, damit es Feedback gibt. An dertag@deutschlandfunk.de bitte. Freuen wir uns drüber. Danke fürs Hören und tschüss.